Hi, I'm Steve, and welcome to my weekly podcast, Super Secret Apple Rumors. Clicker is not working. All right. We're scrambling backstage right now. We're going to use a stylus. No. A revolutionary new product for your iPod. Socks. You'll be able to buy this right on your phone for $4.99.
Hallo und willkommen zur 12. und gleichzeitig ersten neuen Folge des Apple Podcasts. Mein Name ist Fabio und ich betreibe den iTech Experts Online Shop auf www.itech-experts.at.
Ja, wir sind wieder alle vier da. Die offensichtlichste Frage: Wo waren wir die letzten 7 Monate? Warum gab es keine neue Folge? Und genau dieses Thema wollen wir zuerst durchgehen. Also, manche wissen es vielleicht, aber es ist unglaublich schwierig für uns gewesen, die letzten Monate für uns vier einen Termin zu koordinieren, wo wir alle Zeit hatten. Und so eine Aufnahme dauert doch ein paar Stunden mit der Nacharbeit und wir haben es einfach nicht geschafft, alle zusammenzukommen. Es war dann gleichzeitig auch eine Überlegung, das Format ein bisschen umzubauen und genau das sind Sachen, die wir euch heute auch ein bisschen ankündigen wollen. Unser neues Format wird so ausschauen, dass wir die Episoden monatlich fix rausbringen. Das heißt, es wird jeden Monat eine Folge geben. Ich werde in jeder Folge dabei sein und wir werden variabel schauen, wer von unseren anderen drei Zeit hat, dabei zu sein. Das heißt, es wird Folgen geben mit mir und einem weiteren. Es wird auch Folgen zu dritt oder zu viert geben. Wir haben auch schon vorbereitet, dass wir in den nächsten Folgen anfangen werden, Gäste einzuladen, die Apple in der Praxis verwenden oder auch in der Apple-Welt tief drinnen sind, um ihre Sicht der Hardware- und Software-Welt von Apple ein bisschen mit einfließen zu lassen. Für diese erste Folge im neuen Jahr wollen wir mit einem recht großen und wichtigen Thema starten. Es ist Zeit, uns die Produkte aus dem Hause Apple von 2023 anzuschauen und einmal die alle ein bisschen durchzubesprechen und zu schauen, was uns wie gefallen hat und wohin die Reise vielleicht weitergeht. So, ein Jahr Apple, und zwar 2023. Die ersten Produkte waren im Jänner 23. Das war das MacBook Pro 16 und 14 Zoll mit neuem M2-Prozessor. Hannes, du hast eins von den Geräten?
Genau, ich habe ein 14-Zoll MacBook Pro mit einem M2 Pro. Bin umgestiegen, habe quasi die M2s noch abgewartet und bin dann von meinem Mac Mini umgestiegen, weil ich doch ein bisschen was Portables wollte. Und muss sagen, ich bin wahnsinnig zufrieden damit. Es ist sehr faszinierend, wie leise dieses Gerät ist, selbst wenn man es beansprucht und quasi zum Schwitzen bringt. Das war mir vorher theoretisch bewusst, aber das dann auch wirklich zu leben, ist schon sehr beeindruckend.
Es ist natürlich ein bisschen unfair, ein Jahr danach über das Gerät zu reden, wo wir jetzt wissen, dass auch im November diesen Jahres ein M3-Variante kam. Das heißt, das ist ein Gerät, das in Apple-Geschichte eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, sehr kurz aktuell war nur, was ich aus der Pro-Reihe sonst nicht kennen. Das einzige andere Beispiel, das mir einfällt, ist das iPad dritte Generation. Das ist schon sehr alt. Das war zwar mit Retina-Display damals, aber noch mit Dock-Connector vor Lightning. Und das war kurz vor der vierten Generation. Das war wirklich nur ein halbes, dreiviertel Jahr aktuell.
Ich war eins der Opfer damals.
Ich fühle mich in meinem Fall deutlich weniger Opfer als du damals wahrscheinlich, weil der Umstieg von M2 auf M3 ist zwar wieder ein doch deutlicher Sprung, aber es hat sich jetzt nicht so viel geändert wie damals beim iPad und ich habe jetzt auch kein schlechtes Gewissen oder bedauere es auch nicht, dass ich jetzt das M2 Mac Pro habe.
Und du musstest es nicht vom Taschengeld zahlen.
Genau, ja.
Ja, das dritte Generation iPad war aktuell von März 12 bis Oktober 12. Das heißt, das war wirklich noch kürzer aktuell als das M2 MacBook Pro. Das war wirklich sehr, sehr, sehr kurz nur da. Generell die M1, M2 und M3 MacBook Pros für die 14 und 16 Zoll Serie sind ja von der Form her und von der Optik her, mit Ausnahme von Farben, alle genau gleich. Das heißt, für alle Zuhörer, es ist auch eine dieselbe Hüllenkompatibilität, es ist dieselbe Anzahl an Ports an derselben Stelle, es ist quasi optisch gesehen das gleiche Gerät.
Es gibt eine Sache, die anders ist, die ich vielleicht ein bisschen bereue, fällt mir jetzt ein, wo du das erwähnst. Ich habe es nicht im schönen dunklen Schwarz, das jetzt bei den M3s neu ist. Aber
also kein Space Black oder Space Schwarz, genau, wie sie es nennen. Genau. Mit dieser neuen Eloxierung gegen Fingerabdrücke etc., dass er ein bisschen besser resistent ist da.
Ja, das schmerzt ein bisschen, aber das ist verkraftbar.
Also jeder, der darauf gewartet hat, etwas Fingerprint-Abweisenderes zu bekommen, der wird da leider enttäuscht werden, muss ich sagen.
Ja, es ist nicht wirklich perfekt, gell,
was die so in der Praxis, ja. Es ist kein Unterschied zu Midnight.
Also ich kenne es bei ein paar Kunden, das Gerät, und es ist schon ein großer Unterschied zu Midnight, finde ich. Also wenn du die Tapser und die Schmierer sozusagen anschaust, es ist schon anders. Aber es ist nicht jetzt die Lösung für dieses Thema. Es gibt eine Lösung für dieses Thema und die heißt Silber. Das war immer schon und wird immer in meinen Augen die Lösung sein.
Oder Titanium hoffentlich bald mal wieder.
Titan, glaube ich, wäre natürlich schön, aber in der Größe. Also es ist beim iPhone 15 schon viel Titan drin und das ist ja ein Minigerät im Vergleich.
Das MacBook damals war nur überzogen, oder? Das war nicht wirklich...
Das alte damals. Ja. Das war nur sozusagen beschichtet. Ja, ich meine, die Geräte sind unglaublich. Es sind bis heute noch Powermaschinen, auch wenn sie M2 Pro oder M2 Max sind. Es gibt auch Konstellationen, wo die M2 Pro und M2 Max Varianten eigentlich stärker sind als ihre M3 Nachfolger. Ich glaube, mehr über die M3 reden wir dann eher am Ende, wenn es gegen November geht. Aber ja, das hat uns im Jänner erwartet. Im Februar 23 kam eigentlich nur ein Produkt, der HomePod der zweiten Generation. Das ist nicht der Mini, sondern der eigentlich voll große HomePod. Aus meiner Sicht, ich habe zwar keinen in Verwendung, aber ein Produkt, wo ich es angehört habe und auch bei Kunden immer wieder sehe, es ist ein Gewinner auf jeder Ebene. Es ist ein akzeptabler Preis für eine unglaubliche Audioqualität und macht optisch auch sehr, sehr viel her. Das einzige Produkt, das ich persönlich noch überlegener finde, ist eigentlich der HomePod Mini, weil er durch seinen Preispunkt doch so unglaublich überzeugend ist und dafür klingt er extrem gut.
Ich finde es sehr gut, dass der Große jetzt wieder da ist, aber nachdem ich mittlerweile dann schon zwei HomePod Minis am Fernseher auch hatte in Verbindung mit dem Apple TV für den Stereo-Sound, kam es für mich schon wieder etwas zu spät. Also ich habe lange überlegt, ob ich am Fernseher einen großen gern hätte und habe mich dann für die zwei kleinen entschieden und das funktioniert so gut und ist so ein Unterschied zu den herkömmlichen Fernsehlautsprechern.
Das glaube ich.
Weil man auch tatsächlich einfach diese Aufteilung in links und rechts ist ein totaler Unterschied. Ab und zu sehe und höre ich so am Fernseher noch was und man merkt den Unterschied sofort.
Ich glaube, ich bin da ein bisschen altmodisch. Ich habe am Fernseher tatsächlich einen 5.1 AV-Receiver mit Surround-Lautsprechern per Kabel angehängt und alles. Das ist zwar schon seit, ich glaube, 10 Jahren nicht mehr aktualisiert worden, aber es klingt halt immer noch unglaublich gut. Das ist halt ein echtes Surround-System noch immer.
Ja, die Variante hat einen Vorteil. Wenn du Katzen hast, dann kann es dir nicht passieren, dass die Katzen in der Nacht über die HomePods laufen und durch die Touch-Oberfläche on top plötzlich Musik aktivieren und du munter wirst. Also das ist mir tatsächlich schon passiert. Das ist wirklich? Vielleicht noch ein Vorteil von deinem Setup.
Nee, wir haben auch HomePod-Minis im Haus verteilt, wir haben in der Küche, wir haben im Kinderzimmer, im Schlafzimmer. Aber die Katze ist zumindest so clever, nicht draufzusteigen bis jetzt. Aber ich bin mir sicher, jetzt, wo du es erwähnt hast, wird das heute Abend passieren. Also, Clemens, du hast einen OG erste Generation HomePod gehabt, oder? Import aus den USA.
Ja, habe ihn dann später ergänzt mit einem Deutschen und habe es als Stereo-Paar bei mir im Schlafzimmer. Und
ich kann mich
bin
erinnern,
eigentlich noch immer sehr happy damit.
Die laufen immer noch toll, oder? Also die sind ja nicht schlechter ja, als die
Nein, Mann. Also es gibt ja angeblich, ich glaube, das ist minimaler Unterschied, aber ich glaube, soundtechnisch waren die Originalen sogar ein bisschen besser, aber ich glaube, das ist irgendwie so ein 5% Unterschied zwischen denen, die aktuell verkauft werden und den Originalen.
Ja, ich glaube, die Alten hatten ein bisschen bessere Audio-Hardware, aber die Neuen sind natürlich, was modernere Technik angeht, wieder einen Schritt weiter. Also ich glaube, sie schenken sich wahrscheinlich nichts. Und ja, tolle Geräte, also für den Preispunkt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, ich finde sie nur geschlagen durch die HomePod Minis, weil ich finde, für den Preis sind die noch beeindruckender. Ja, im März ein sehr unspektakuläres Produkt für damals und für heute auch. Das iPhone 14 und 14 Plus wurden in Gelb nachgereicht. Apple macht das immer wieder, zwar nicht jedes Jahr, aber beim 13er haben sie es auch gemacht. Beim 13er haben sie ein grünen, unglaublich schönes nachgereicht. Für 13 und 13 Mini war es einfach nur grün. Und für 13 Pro und Pro Max hieß es, glaube ich, Alpine Green oder Alpine Grün. Es war eigentlich ein unglaublich schönes Grün. Also persönlich eine meiner Lieblingsfarben. Das gelbe iPhone 14, ich kann relativ wenig dazu sagen. Es war gelb und sonst ein iPhone 14.
Ich finde das Gelb sehr schön, aber ich habe es auch noch nie in echt gesehen. Also von der Farbe her, wenn es damals verfügbar gewesen wäre, hätte es mich vielleicht gereizt.
Aber es war halt ein normales 14er, kein Pro.
Richtig,
ja. Ja, gut. Ich meine, es gibt sicherlich Leute, die damit glücklich sind. Ich will das überhaupt nicht schmälern, aber ja, es ist wirklich nur eine Farbsache. Es ist sonst technisch nicht anders gewesen. Im Unterschied zu dem nächsten Produkt, das in meinen Augen, ich will nicht sagen, bestes Produkt des letzten Jahres, zumindest Potenzial dafür hat, aber definitiv in den Top 1, 2 Produkten letztes Jahr, das MacBook Air 15 Zoll. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein M2 MacBook Air 13 Zoll. Das hatte ich, glaube ich, 3 Monate lang, bis ich es weggegeben habe gegen ein 15 Zoll MacBook Air. Dieses MacBook, dank Alex auch, der mir das unter die Nase gerieben hat und noch einmal gezwungen hat, mir das zu überlegen, verkörpert echt alles, was ein MacBook haben soll. Ist wirklich unglaublich. Es ist so leicht, es ist aber so groß gleichzeitig. Und wenn man sich anschaut, was andere, ich nehme jetzt einmal nicht nur Apple hierher, sondern was Computerhersteller sonst schaffen, in diesem Formfaktor, was Dickheit angeht und was Stabilität, was Verbiegen angeht, herzustellen. Es ist unglaublich, was Apple hier geschaffen hat.
Ich finde, weil wir vorher gerade das iPhone 14 erwähnt haben und jetzt auch das MacBook Air, mittlerweile sind auch die Unterschiede zu den Pro-Linien dieser Geräte relativ gering, wenn man für die meisten Anwendungszwecke, glaube ich, ein Gerät sucht. Also es ist mittlerweile tatsächlich so, dass man sowohl das MacBook Air als auch das iPhone in der Non-Pro-Variante den allermeisten Menschen tatsächlich bedingungslos empfehlen kann und die Pro-Varianten dann noch so ein bisschen was on top liefern. In den meisten Fällen aber auch klar ist, ob man das nutzen kann oder nicht. Und es gibt, anders als manchmal in der Vergangenheit, bei den Geräten jetzt, finde ich, kaum mehr Features, wo man sagt, okay, das muss man eigentlich unbedingt haben, aber ich muss dafür zur Pro-Linie greifen. Und ich finde, gerade beim MacBook Air merkt man das auch.
Stimmt, definitiv. Also ich glaube, wenn ich mich richtig zurückerinnere an die Intel-Zeit, die meisten Leute, die sich von mir beraten haben lassen und gefragt haben, welches Gerät macht eigentlich Sinn. Also ich hätte wirklich den meisten Leuten zu einem MacBook Pro geraten. Einfach wegen Langlebigkeit und Future-Proofing, wie lange ist die Hardware aktuell, was kann ich in der Zukunft damit machen. Es war einfach immer sinnvoll. Mittlerweile gehe ich die andere Richtung. Ich würde ehrlich gesagt den meisten Leuten ein MacBook Air empfehlen. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Es gibt ein paar Einschränkungen, wie zum Beispiel nur ein externes Display und okay, aber gar nicht. Abgesehen davon sind das unglaubliche Maschinen.
Und gerade jetzt auch in der größeren Display-Variante, das kann ich mich erinnern, war bei sehr vielen Leuten dann auch noch so ein Grund, warum sie zu einem MacBook Pro gegriffen haben, obwohl sie vielleicht die Leistung gar nicht gebraucht haben, aber die größeren Displays waren tatsächlich für sehr viele Leute, hat mich oft überrascht, aber eigentlich ist es gar nicht so erstaunlich, waren tatsächlich ein Kaufargument.
Ja, und du bekommst jetzt ein 15 Zoll MacBook in einer Gewichtsklasse, das sich wirklich leicht herumtragen lässt, aber gleichzeitig dir die Bildschirmgröße gibt von ehemaligen Pro-Geräten. Also wir erinnern uns, MacBook Pro bis 2019 oder 2018 waren 15,6 Zoll die großen. Und das ist schon ein unglaublicher Formfaktor.
Also ich bin ja schon umgestiegen vom 13 Zoll MacBook Air M1 und ich muss sagen, es ist schon ein bisschen ein Trade-off, weil das Gerät doch deutlich schwerer ist, aber immer noch kein Vergleich zu einem 16 Zoll Pro oder so. Was mich aber doch erstaunt hat, ist halt wirklich dieses All-Day-Battery, das es wirklich hat bei normaler Arbeitsleistung.
Ja, das stimmt, ja. Also bei Akkulaufzeit ist unglaublich. Und ich meine, du kannst ein 15 Zoll MacBook Air, wenn es offen ist zum Beispiel, an der vorderen Ecke einhändig nehmen und es biegt nicht durch, es fühlt sich nicht, wie soll ich sagen, instabil an oder so. Und mach das mit einem 15 Zoll Laptop sonst. Das ist echt ein Thema, das glaubt man gar nicht. Das liegt natürlich an dem Unibody, Aluminium und so weiter und auch an dem geringen Gewicht, verhältnismäßig für die Größe. Das ist mir schon klar, aber dass du das wirklich schaffst, in so einen Formfaktor, in so eine Schale hineinzubringen, es ist in meinen Augen, ich will nicht sagen das Beste, aber wahrscheinlich das beste MacBook im Moment, das man so als Allrounder bezeichnen kann. In derselben Vorstellung haben wir auch den M2 Mac Mini, M2 Mac Studio und M2 Mac Pro bekommen. Ich erwähne die drei Geräte zusammen, weil sie halt doch ähnlich wie bei den MacBook Pros im Jänner derselbe Formfaktor sozusagen sind für die Generation davor. Ich fange mit dem Mac Mini an. Der Mac Mini ist in meinen Augen einfach ein unglaublich gelungenes Upgrade im Vergleich zum M1 Mac Mini. Der Formfaktor Mac Mini ist toll, die Performance, der Preis, es ist einfach ein geniales Gerät, der Mac Mini. Also wir setzen den bei Arztpraxen auch als Server ein und das Ding ist eigentlich unglaublich toll. Es gibt eigentlich überhaupt keine Kritik am Mac Mini von meiner Seite aus.
Im Gegenteil, ich bin sehr begeistert, dass es jetzt bei den M2-Modellen auch M2 Pro-Modelle gibt, weil das, glaube ich, in diesem kleinen Gerät schon beachtlich ist. Das gab es davor nur beim Studio. Und auch der Mac Mini, glaube ich, kommt sehr gut damit zurecht. Und auch da ist wieder für die allermeisten Anwendungsfälle, wo man ein Desktop-Gerät sucht, jetzt mit einem M2 Pro noch mehr, glaube ich, gibt es ja kaum einen Grund, warum man statt dem Mac Mini ein Studio braucht. Und wenn, dann ist man sich dessen sehr bewusst und hat konkrete Anwendungsfälle.
Ja, ich sage immer, die Leute, die ein Mac Studio brauchen, die stellen aber auch nie die Frage, wird der Mac Mini auch reichen? Das ist von Anfang an so klar, was sie brauchen. Sie wissen, was sie brauchen. Und da gibt es auch wenig Spielraum dazwischen. Der M2 Mac Studio ist auch gleichzeitig in meinen Augen ein ziemlich gemischtes Produkt. Es ist das Produkt, das den Mac Pro in meinen Augen auch getötet hat, komplett. Der Mac Pro M2 von meinem Gefühl her und meiner Ansicht her ist leider das schwächste Produkt im Lineup in dem Jahr. Er hat seine Daseinsberechtigung verloren. Für mich zumindest. Weil du hast zwar viele PC-Express-Slots, aber du kannst zum Beispiel keine einzige Grafikkarte betreiben damit. Das heißt, du kannst bis auf, weiß ich nicht, Networking-Karten oder SSDs über PC-Express, du kannst eigentlich nicht viel damit machen. Das Ding ist eigentlich nur ein Mac Studio in einem großen Gehäuse.
Wir haben sehr lange gewartet, um zu erfahren, wie der neue Mac Pro ausschauen wird, nach dieser Umstellung auf Apple Silicon. Und ich glaube, das, was man davor an Erwartung hatte und gespannt geschaut hat, was könnte es werden, umso ruhiger ist es jetzt geworden, weil es eigentlich kaum eine Änderung zuvor war. Und ja, wie du richtig sagst, also die Einsatzzwecke für das Gerät, glaube ich, sind mittlerweile sehr, sehr gering geworden.
Es gibt sicherlich Leute, die, weiß nicht, Capture Cards oder keine Ahnung was drin laufen lassen, aber für ein Gerät, wo die Zielgruppe eh schon ein, wie soll ich sagen, ein Subset von einem Subset von einem Subset war, sind wir halt jetzt noch zwei, dreimal tiefer spezifischer geworden. Also das ist halt wirklich ein Gerät, das in meinen Augen nicht mehr viel Daseinsberechtigung hat, neben einem Mac Studio. Also der Mac Studio, okay, den Mac Pro gibt es im Rack-Format noch. Okay, aber es gibt für den Mac Mini auch unglaublich schöne Rack-Format-Slots, wo man sie reinbekommen kann. Also das ist jetzt kein Unique Feature vom Mac Pro. Es ist der Mac Pro wirklich letztes Jahr für mich in eine Ecke gestellt worden und sagt, ja, wir haben ihn noch, es gibt ihn, aber er ist quasi tot. Stand heute. Mal schauen, was passiert damit. Dann war ruhig, also dann war Sommerpause ein bisschen bei Apple und dann ging es so richtig los mit dem September-Event. Wie eigentlich die meisten wissen, Apple hat letztes Jahr im September rausgebracht das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Und da, glaube ich, gibt es jetzt ein bisschen was zu erzählen. Ja, die neuen iPhones dieses Jahr, die 15er Serie, die hat doch einige Änderungen mit sich gebracht. Der Hannes ist sicher nicht der Glücklichste über USB-C, aber auch ich freue mich geheim darüber mittlerweile. Also während ich immer noch auf Prinzip stehe und glaube, dass so etwas zu erzwingen nicht gut ist, heißt nicht, dass ich nicht auch zugeben kann, in der Praxis ist es praktisch. Im Alltag hast du einfach mehr Möglichkeiten aufzuladen oder anzustecken. Die iPhone 15 Serie, stärkere Prozessoren, wir haben die gleichen Größen, also vom Formfaktor wie das Jahr davor, 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max. Wir haben neue Materialien bei den Pro-Geräten, das heißt Titan in verschiedenen Farben. Da gab es auch einige, es gab am Anfang einige so Startprobleme fürs iPhone mit Überhitzen und Abdrücke und Abnutzungen bei den blauen Geräten. Hannes, du hast ein blaues 15 Pro Max, gell?
Ja, aber eins ohne Abnutzung bisher. Also ich kann das bisher nicht bestätigen.
Also ich habe keins in Natur gesehen, das ein Problem hatte, wirklich. Auch das mit dem Überhitzen nicht. Ich selber habe ein Natur-Titan 15 Pro Max, bin sehr zufrieden damit. Das ist sicherlich eines der nachdem ich jemand bin, der jedes Jahr ein neues iPhone nimmt, Es ist sicherlich das iPhone, wo ich die Änderungen zum Vorjahr am meisten spüre im Vergleich zu anderen. Ich liebe den Action-Button, also statt diesem Stummschalter. Und ich liebe das Gewicht. Subjektiv gesehen.
Was nutzt du für den Action-Button?
Ja, normalerweise am Anfang habe ich ihn als Kamera verwendet. Das war für mich doch immer der Use Case, gerade mit kleinen Kindern. Wenn du das Handy aus der Tasche ziehst, ist die Kamera quasi schon offen. Mittlerweile habe ich eine Automation dahinter, die mir meine Location abfragt. Wenn ich im Büro bin, macht es was anderes, als wenn ich nicht im Büro bin zum Beispiel. Das heißt, es ist je nach Location ein bisschen angepasst, was ich brauche. Die Wahrheit ist aber, ich verwende es nicht ganz so oft, wie ich dachte. Also ich verwende es für die Kamera tatsächlich öfter. Das ist super. Das ist wirklich, wirklich gut. Aber alles andere bis jetzt war nicht ganz so häufig dann in der Praxis.
Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich was Besseres als den Kamera-Button dafür finde, was es momentan ist bei mir. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, dass der Stummschalt-Button weg ist, weil ich den tatsächlich in den letzten, 15 Jahren nie genutzt habe. Also selbst wenn ich den Kamera-Button relativ selten verwende, ist er immer noch besser als das, was davor da oben war.
Ja, für mich war der Stummschalter ja nur toter Space. Also nein, das ist nicht ganz, also ich bin nicht ganz ehrlich, wenn ich das sage. Mir fehlt das so ziemlich schönste Fidget-Toy in meinem Leben, das ich hatte. Also ich habe es zwar nie wirklich verwendet, um das Handy stumm zu schalten, also mein Handy ist immer auf stumm eigentlich, aber damit herumzuspielen, einfach wie es vibriert, draufklicken, runterklicken, das fehlt mir ein bisschen.
Ja, rein von der Haptik war es schon schön, der Mi Switch, kann man nichts sagen, auch mit dem orangen Kontrast und so.
Ja, gut gelöst auf jeden Fall. Aber genauso gut finde ich die Lösung vom Action-Button jetzt, also mit dieser leichten Verzögerung, mit der integrierten Haptik sozusagen als Feedback. Also es ist wie immer unglaublich Apple-like gelöst.
Ja, ich meine, ich weiß, dass es technisch so sein muss, aber gerade diese kleine Verzögerung ist das, was bei mir irgendwie so wirklich nutzen tue ich ihn nicht. Das war eigentlich so das Feature, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Mhm. Aber in der Praxis ist es dann irgendwie nicht so angekommen. Es hat auch mit Muscle Memory viel zu tun, weil bis jetzt ist das Sinnvollste für mich noch immer die Kamera und da ist einfach dieses nach links swipen am Homescreen für mich immer noch so Muscle Memory, dass ich mich dann doch erwischt, das öfter zu machen.
Das habe ich lustigerweise nie so gelernt, dieses Rüberwischen. Also immer den Force-Touch-Button unten links verwendet, um die Kamera zu öffnen. Und da ist natürlich der Action-Button schon ein angenehmer Ersatz.
Ich verwende diesen Button am Bildschirm aber tatsächlich immer noch, ich würde sogar sagen, ähnlich oft wie den Action-Button, um die Kamera zu öffnen. Mhm. Einfach, weil ich so gewohnt bin. Und das ist noch nicht ganz abgelöst.
Ich glaube, es wird brauchen bei den meisten Leuten immer. Wir machen das seit Jahren über iPhone-Generationen nicht immer gleich.
Ja, das stimmt. Es ist halt wirklich echt lange antrainiert. Und wird dann spannend, weil ich eigentlich auch dachte, dass mehr Apps ihn irgendwie nutzen oder wirklich was damit auch machen. Aber sehe ich jetzt auch noch nicht ganz so.
Ja, gar nicht bis jetzt. Also ich habe kaum Integrationen, die ich jetzt gesehen habe, die irgendetwas tun damit.
Ich habe es bis jetzt nur gesehen bei Haylight, diese Foto-App. Mhm. Die spielen sich ein bisschen damit, dass du Sachen machen kannst, wie du, wenn du die App schon offen hast, kannst du zum Beispiel durch die Zoom-Einstellungen durchtoggeln. Mhm. Aber gerade durch die Verzögerung fühlt sich es, finde ich, dann irgendwie nicht sehr dynamisch an.
Mhm. Ich meine, es gab ein kleines Update in iOS, da kam Übersetzung sozusagen dazu, dass du die Translate-App verwenden kannst automatisch, wenn du gedrückt hältst. Und gleichzeitig wird sozusagen dann übersetzt, was du sprichst, in eine andere Sprache. Das finde ich schon nett von der Idee.
Ja, wenn ich es mehr nutzen würde beruflich, wäre wahrscheinlich Audio-Notiz noch super, weil so dieses Recorder-Ding war eigentlich für mich auch so diese Vorstellung, ich dachte, das wäre mega cool, dass du einfach immer einen Audio-Recorder ready hast.
Ja, das verstehe ich, ja. Ich meine, was ich bei der Apple Watch Ultra mit dem Action-Button mache, ist die Taschenlampe aktivieren. Und jeder mit Kindern weiß, und ich weiß, ich gehöre nicht dazu, aber jeder mit Kindern weiß, dass wenn die Kinder in der Nacht schlafen und du irgendwas brauchst, weiß ich nicht, wickeln oder Flasche suchen oder sonst irgendwas, brauchst du irgendwo ein kleines Licht her. Die iPhone-Taschenlampe ist mir tatsächlich zu stark, auch runtergedrosselt auf die nächste Stufe. Da ist die Apple Watch Ultra, wo nur das Display aufleuchtet, echt perfekt dafür. Ja, also die neuen iPhones, ich meine, was haben wir noch? Wir haben USB-C, das ist natürlich ein Riesenthema, mit auch der Möglichkeit, bei den Pros zumindest SSDs anzustecken und Video erfassen direkt auf externes Medium. Ich glaube, das hat für viele im professionellen Bereich Tür und Tor geöffnet, iPhones als Kameras zu verwenden. Habt ihr das schon mal probiert?
Ja, gerade die SSD-Erweiterung fand ich echt super. Also wenn wir beruflich auch unterwegs sind und da teilweise echt viel aufnehmen, ist es echt super, dass du halt direkt auf die SSD aufnehmen kannst. Nicht nur vom Speicherplatz her, sondern auch, weil du es einfach schön getrennt hast. Du kannst dann mit der SSD gleich zum Mac gehen und da zum Schneiden anfangen und hast dann aber noch auch nicht riesige Dateien, die dann erstmal in die Cloud wandern. Also die Erweiterung ist echt super. Und beim Laden, ich glaube, wir haben eh schon in der früheren Folge geredet, da merke ich USB-C halt gar keinen Unterschied, weil ich eigentlich echt zu 99% kabellos lade.
Ja, lustig. Also ich meine, ich überlege die ganze Zeit, es stimmt, ich lade auch kabellos. Ich meine, ich habe ein von Nomad eine MFI MagSafe-Station am Bett, in der Küche und im Auto habe ich einen Dock und im Büro habe ich einen Dock. Also es stimmt, ich mache eigentlich alles mit MagSafe und trotzdem erwische ich mich dabei, schnell aufzuladen, manchmal kurz. Einfach nur mal so 10-20%, also gerade mit MacBook-Ladegerät erwische ich mich immer wieder mal kurz. Na, steck's kurz an, bevor ich am Abend was mache oder sonst irgendetwas. Also das schon. Aber ich gebe dir recht, sonst ist es einfach nur nett beim Reisen, finde ich, wenn ich beruflich unterwegs bin, recht viel, dass ich einfach weniger Kabel, und ich meine, es ist auch nicht ganz wahr, weil durch das, was ich mache, habe ich immer alle Kabel dabei, auch Lightning. Ja? Also es macht jetzt nicht so den riesigen Unterschied, aber auf Papier und für andere Menschen, glaube ich, würde es einen Unterschied machen.
Also ich habe einfach schon genug Geräte, die ich mit USB-C lade und habe auch, muss ich sagen, davor kaum mit MagSafe geladen. Tue es auch jetzt noch nicht, ehrlicherweise. Aber da bin ich sehr speziell. Das gebe ich zu. Ich habe mir sogar extra USB-A auf USB-C-Kabel gekauft, um damit über Nacht mein iPhone zu laden, weil ich einfach keinen Grund sehe, warum ich mit hohen Wattzahlen laden sollte, wenn das Handy sowieso 8 Stunden angesteckt ist. Und nehme da lieber die langsameren. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Aber das regelt das iPhone ja eh, wie viel es zieht. Also,
natürlich, ja, aber es lädt trotzdem schneller und hebt sich dann halt, fängt vielleicht später an, lädt trotzdem schneller. Ich weiß gar nicht, ob sie über Nacht vielleicht das länger aufteilen, ich glaube aber nicht. Ja, bin ich ein bisschen eigen. Ich habe aber auch tatsächlich aktiviert das Feature, das das iPhone 15 Pro Max, glaube ich, nur hat, dass man es maximal bis 80% lädt. Habe mir gedacht, ich probiere das mal aus und es reicht bei mir tatsächlich völlig. Also der Akku ist so groß,
ja, das stimmt,
dass ich sogar die 20% Grenze, wo dann die Warnung kommt, Batterie wird bald leer, habe ich bisher, glaube ich, ein- oder zweimal erreicht an einem typischen Tag. Und das finde ich schon ziemlich angenehm eigentlich. Und habe es bis jetzt nie bereut, dass ich dieses Feature aktiviert habe. Zugegeben, wahrscheinlich auch, weil es USB-C ist und ich weiß, okay, ich kann es vielleicht schneller mal aufladen. Das gibt mir so ein bisschen Beruhigung, dass ich damit leben kann. Aber das finde ich ein ziemlich cooles Feature und nutze ich bis jetzt sehr. Ich bin schon gespannt, wann der Akku alt genug ist, dass ich es dann vielleicht doch merke und abschalte. Aber bisher finde ich das sehr angenehm.
Ich meine, das klingt jetzt unglaublich privilegiert, was iPhones angeht. Ich habe mir das auch überlegt, aber ich tausche es in 11,5 Monaten wieder ein. Also eigentlich ist es mir egal. Ich lasse es einfach auf 100%. Ich weiß, es klingt echt komisch. Und keine Angst, ich bin nicht in allen Technik- oder Lebensbereichen so, dass mir das Zeug egal ist, aber beim iPhone, ich habe es wirklich nur ein Jahr. Und ich lasse es einfach 100% Akku und ich kümmere mich einfach nicht ums Laden, es ist mir egal, ich lade es nach Lust und Laune, so, da habe ich es gesagt. Ich glaube, es ist nicht so, auch wenn du dich an alle Akku-Etikett hältst und das Gerät super, super brav behandelst und immer nur das machst, was gut ist für den Akku, dann ziehst halt ein paar Monate extra Leben raus und das war's, ja. Okay. Ich verstehe es, wenn es Leute machen wollen, ich nicht. Sage ich ganz offen.
Ich glaube, das da gilt Ähnliches, wie wir vorher schon bei den MacBooks gesagt haben, auch was die Pro-Linien angeht. Für die meisten Leute ist es nicht wert, sich darüber Gedanken zu machen, sondern es ist so ein minimaler Unterschied, wenn man nicht
genau
Akku-OCD-Tendenzen wie ich hatte, dann...
Wenn ich mir aber meine Uhr anschaue, meine Ultra,
ich verwende die erste Generation Ultra. Ich habe kein Upgrade dieses Jahr gemacht oder letztes Jahr. Und wenn ich mir hier nach jetzt einem Vierteljahren Verwendung den Akkuzustand anschaue, also den Gesundheits-, den Health-Status, laut Uhr habe ich 99% Batterie-Health. Und ich lade dieses Ding wirklich irgendwie. Das heißt, in der Früh mal 30 Minuten, da mal 30 Minuten, mal lasse ich es leer laufen, mal vollkommen egal. Und trotzdem 99% Akku. Also schwer zu sagen in meinen Augen, was wirklich richtig und falsch behandeln ist. Ja, bei den iPhones sonst, ich meine, die Geräte kommen, was ich jetzt merke, ziemlich gut an. Also ich kann nur Bestellvergleich zum Jahr davor hernehmen. Es scheint ziemlich beliebt zu sein.
Wie ist es bei euch mit Titan vom Gefühl her? Weil wie ich mein iPhone neu bekommen habe, habe ich natürlich den Gewichtsunterschied gemerkt. Mhm. Ich muss sagen, man gewöhnt sich aber trotzdem relativ schnell dann dran und dann ist es das neue Normal und ist irgendwie auch nicht mehr so leicht, wie man denken würde. Wie geht es euch da?
Genau gleich. Also am Anfang war der Schock riesig, wie leicht das ist. Und der einzige Weg, also ich gewöhne mich auch zu schnell dran, für mich ist das normal und alles andere ist schwer. Aber gleichzeitig bekomme ich dann einmal ein Kundengerät in die Hand, ein 13 Pro Max oder 14 Pro Max und ich denke nur, wow, was rennt da schief, warum ist das so schwer? Also das ist tatsächlich, das merkt man dann schon sehr schnell.
Mir fehlt da ein bisschen der Vergleich, weil ich vom iPhone 13 Pro aufs 15 Pro Max gewechselt habe und da ist das Gewicht, glaube ich, sehr ähnlich, aber dementsprechend merke ich diesen Unterschied eigentlich nicht wirklich, weil mir die Alltagserfahrung mit quasi der alten Variante fehlt.
Mhm. Na, das verstehe ich, ja. Das ist eigentlich einfach generell schwerer geworden.
Ich habe mir ein bisschen schwer getan mit dem Upgrade auf das Pro Max und ich kann nur nochmal sagen, ich bin begeistert, wie klein das mittlerweile geworden ist. Ich hatte mal das iPhone 7 Plus damals noch. Das war mir einfach zu groß. Da bin ich recht schnell wieder gewechselt davon und habe mich dann sehr lange nicht getraut. Aber mittlerweile sind sie sogar mit meinen kleinen Händen so handhabbar, dass ich den Umstieg jetzt auf die größere Variante bisher überhaupt nicht bereut habe. Und tatsächlich eigentlich kaum Situationen habe, wo ich mir denke, jetzt ist es mir zu groß. Es geht sogar einhändig. Also das war wirklich eine gute Entscheidung bei mir.
Perfekt, so soll es sein, oder? Also ich mag die Pro Max-Reihe immer noch. Man darf nicht vergessen, dass 15 Pro Max hat dieses Jahr als Exklusivfeature auch die 5-fach-Zoom mit der Kamera. Etwas, was ich jetzt nicht super oft verwende, lustigerweise aber mit dem Porträtmodus öfter, als man glaubt. Und die Fotos werden unglaublich.
Ich bin erstaunt, wie oft ich es sogar indoor verwendet habe bereits, weil es tatsächlich auch da einen Unterschied macht, wenn man mal eben irgendwas wie zum Beispiel eine Katze einfangen will, ohne sie zu erschrecken und bei welchen lustigen Dingen sie auch immer gerade tut. Und sonst muss ich sagen, habe ich es auch beim Klettern zum Beispiel in der Kletterhalle. Das fand ich auch einen sehr guten Anwendungsbereich, wo man den Unterschied ganz gut merkt und tatsächlich große Distanzen überwinden kann.
Na, es ist echt cool. Also ich sehe es bei Kinderfotos und Tierfotos natürlich wie immer. Und der Unterschied ist Tag und Nacht. Dreifach zu fünffach ist wirklich ein großer Sprung.
Hoffe sehr, dass es nächstes Jahr auch ins Pro-Modell wandelt.
Und die Pro Max dafür achtfach bekommen oder so. Ja, sehe ich auch so. Man ist halt als normales Pro immer zweite Klasse im Vergleich zu Pro Max.
Nicht immer fairerweise, aber.
Ich weiß. Aber
manchmal schon, ja.
Es ist aber auch rein technisch klar, finde ich, weil es ist einfach mehr Platz da von der Hardware. Und natürlich kannst du da mehr unterbringen, genauso wie mehr Akku und so weiter. Ich finde es legitim. In derselben Vorstellung bekamen wir auch eine Apple Watch Serie 9 und eine Apple Watch Ultra 2. Ich fange mit der Apple Watch Ultra 2 an, weil es für mich sehr, sehr kurz ist. Ich tue mir schwer zu überlegen, was neu ist, bis auf die eine Gestenerkennung, die vorher über die Bedienungshilfen auch schon möglich war. Also die Ultra 2 und die Ultra 1 sind in meinen Augen fast das gleiche Produkt, fast. Ich weiß, ein bisschen ein Prozessor und SoC-Bump, aber es ist ein sehr ähnliches Produkt. Die Serie 9 ist ein schönes, gelungenes Update in meinen Augen, einfach zur Serie 8. Year over Year ist ein kleiner Sprung natürlich bei der Uhr.
Man darf aber auch nicht in die Falle treten, zu glauben, dass jeder sozusagen von der Serie 8 kommt. Also da kommen Leute von der Serie 4 oder so und für die ist es ein riesiger Sprung. Die Urband-Konnektoren bei beiden sind immer noch genau gleich. Wir werden sehen, was dieses Jahr passiert, aber an sich gibt es da relativ wenig Veränderung.
Ich hätte gehofft, dass die Gestensteuerung bei der Series 9 bisschen mehr Umfang hat. Bisher ist das Feature eigentlich echt begrenzt auf so Dinge wie ein Timer läuft aus oder so und du kannst handsfree den beenden. Sonst ist es leider nicht so durchdacht, wie ich gehofft hätte. Also oft ist es einfach auch da technisch nachvollziehbar. Woher soll sie wissen, was du als Aktion machen willst, aber alle Aktionen, die man machen kann, brauchen dann halt doch wieder einen Tap aufs Display und dann ist immer die Frage, okay, warum brauche ich die Gesten dann überhaupt?
Ja, okay, macht Sinn, ja. Ich glaube, es ist halt ein nettes Extra, aber es ist natürlich, wie wir richtig vorhin gesagt haben, kein Grund von einer Serie 8 auf eine Serie 9 zu springen. Ja. Es gibt andere Gründe, das zu tun, sage ich jetzt mal, aber generell ist es einfach ein kleines Year-over-Year-Update und ich habe auch kein Problem mit der Uhr sozusagen. Also sowohl mit der Ultra 2 als auch mit der Series 9. Ja, passt. Es ist ein super Zeitpunkt, diese alte einfach abzudrehen und das neue anzubieten. Es muss nicht jeder updaten. Es gibt kein Killer-Feature oder so. Es ist einfach eine natürliche Weiterleitung der Produktlinie.
Wäre eigentlich spannend noch zu wissen, wie viele Leute überhaupt wissen, welche Apple Watch-Generation sie haben, nachdem da wirklich optisch sich nichts ändert, die Bänder jetzt seit Anfang an kompatibel sind. Also ich glaube, die meisten Leute, denen ist das echt nicht bewusst und wechseln halt irgendwie dann nach vielen Jahren, wenn irgendwie der Akku schwach ist oder die Uhr kaputt wird oder so. Und sonst, glaube ich, denkt da gar keiner an Wechseln.
Ich habe schon regelmäßig überlegen müssen, welche Version ich jetzt habe, nachdem ich da auch relativ selten im Vergleich zu anderen Geräten wechsle.
Ja, ich verstehe es bei der Uhr. Es gibt einfach nicht so viele Gründe zu wechseln. Also ich bin der Erste, der sich freut, die Uhr zu wechseln, wenn es einen Grund gibt, aber egal wie sehr ich es mir auch selber einreden wollte dieses Jahr, Ultra 1 auf Ultra 2, ich habe keinen Grund gesehen. Also wirklich gar keinen. Ein letztes Hardware-Produkt gab es im September noch. Das war noch ein relativ cooles Update in meinen Augen. Ich habe es mir auch geholt. Und zwar die AirPods Pro zweite Generation mit USB-C. Man würde meinen, dass eigentlich nur Lightning gegen USB-C getauscht wurde. Aber anscheinend wurde das Noise Cancelling und die Audiokomponenten in den AirPods auch noch einmal einen Hauch besser. Also alles in allem in meinen Augen ein gelungenes Update für ein Produkt.
Meine normalen AirPods noch mit Lightning und erste Generation funktionieren leider noch zu gut. Ich warte sehnlich auf den Moment, in dem ich endlich auch da auf USB-C umsteigen kann, aber ich habe es bisher nicht übers Herz gebracht, weil sie noch so gut funktionieren und der Akku auch noch gut genug ist. Ich lade sie meistens auch hier über Lightning.
Tatsächlich nicht kabellos, sondern das ist eines deiner Lightning-Geräte.
Nein, nachdem ich auch das iPhone selten kabellos geladen habe, habe ich einfach an wenigen Stellen Ladegeräte, wo ich sie drauflegen könnte. Deswegen geht es meistens noch übers Kabel. Und ich lade sie noch oft im Büro, wo ich ebenfalls kein kabelloses Ladegerät habe, sondern das Kabel mit habe. Und ja.
Hat jemand von euch schon probiert oder verwendet jemand von euch vom iPhone 15 Pro Pro Max dieses Reverse Charging, also quasi AirPods anstecken ans iPhone oder ein anderes Gerät ans iPhone anstecken und vom iPhone aus quasi als Powerbank nutzen?
Ich dachte, ich könnte es für die AirPods öfter brauchen, aber da komme ich meistens rechtzeitig drauf und kann es noch irgendwo anders anstecken. Also ich habe es bisher noch nicht verwendet.
Ja, ich habe es ein, zwei Mal getestet, aber wirklich verwendet oder gebraucht hätte ich es auch noch nicht. Im September sahen wir sonst einige Software-Releases, über die man, glaube ich, doch einiges sagen kann. Ich fange mit dem größten quasi an, oder das mit der größten Plattform, iOS 17. Ich war durch und durch begeistert und ich habe generell das Gefühl jedes Jahr, dass die Software-Releases einfach nur noch besser werden. Also ich habe viel weniger Probleme, Bugs oder Fehler gefunden am Anfang und auch jetzt noch. Also es wird wirklich immer solider in meinen Augen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt, aber ich kann mich vor ein paar Jahren noch erinnern, war das alles echt noch ein Fragezeichen. Installiert man eine Beta, installiert man am Launchtag wirklich, was für Fehler gibt. Ich habe relativ wenig Probleme damit, immer, die letzten paar Jahre.
Ja, also mir ist auch eigentlich gar nichts aufgefallen. Auch dieses Problem mit dem Überhitzen. Ich glaube, das war bei der ersten iOS 17 Version noch angeblich der Fall. Die habe ich damals verwendet am neuen iPhone. Da habe ich eigentlich auch nichts davon gemerkt.
Kleine Fehler gibt es schon hier und da mit CarPlay oder so, habe ich mit iOS 16 ein paar Themen gehabt, aber iOS 17 war für mich unglaublich stabil und unglaublich gutes System.
Mein Lieblingsfeature, erstaunlicherweise, ich glaube, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, ist der Standby-Mode. Jetzt ist bei mir das iPhone am Nachtkastel. Das ist tatsächlich sehr angenehm, einfach, wenn man nachts mal munter wird, die Uhrzeit sehen zu können, selbst wenn ich die Apple Watch an der Hand habe. Meistens ist es irgendwie doch einfacher, so ein bisschen rüber zu blicken. Und es ist auch erstaunlich, das Display schaltet sich automatisch ab, merkt aber sehr gut, wenn man tatsächlich hinsieht. Also ich weiß nicht, ob sie tatsächlich einfach regelmäßig das iPhone nachschaut, ob es quasi ein Gesicht erkennt, mit offenen Augen das hinblickt, Bewegung nimmt auf irgendeine Art und Weise wahr, habe ich das Gefühl. Also wenn ich mich quasi aufrichte, um hinzuschauen, dann geht es auch automatisch an. Das funktioniert sehr gut.
Mhm. Ja, also wie gesagt, ich finde es sehr solide und das rennt toll. Es gab in den letzten, ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, in welcher Version das gekommen ist. Also es war definitiv jetzt nicht 17.3, das jetzt gerade rauskam, aber es war 17.1 oder 17.2. Hat Apple stillschweigend eine Kleinigkeit geändert, die mich Jahre schon nervt. Und das haben sie so super gelöst. Im Maps, wenn du Adressen eingibst, war immer das Problem, wenn du anfängst, die Straße zu tippen und du wählst dann unten den vorgeschlagenen Straßennamen aus, dann fragt er dich nicht mehr nach der Hausnummer. Es gab einen amerikanischen Input-Trick, das sozusagen zu lösen. Wenn wir sagen, du willst in die Alserstraße 104, dann hätte in Österreich jeder zu schreiben beginnen, Alserstraße 104, und dann tippst du ein Alser und dann nimmst du schon das unten Straße, das dir vorgeschlagen wird, aber du kannst 104 nicht mehr eingeben. Ich habe es immer amerikanisch eingegeben, ich habe eingegeben 104 Abstand Alser angefangen zu schreiben und dann auswählen. Das hat funktioniert. Was sie jetzt gemacht haben, ist bei dem Autocomplete-Vorschlag drunter, rechts daneben, ein kleiner Pfeil. Wenn du da drauf drückst auf den Pfeil, dann vervollständigt er den Straßennamen, aber du kannst weiter tippen mit der Hausnummer. Finde ich super. Endlich.
Das ist mir nie aufgefallen.
Aber wirklich, das ist neu.
Ja.
Aber spannend, dass sie es jetzt eigentlich endlich gecheckt haben, dass nicht alle amerikanische Schreibweise haben.
Richtig. Das ist dieser kleine Pfeil, der nach links oben zeigt. Und damit kannst du einfach weiterschreiben. Und das finde ich echt super. Also gut, mit dem amerikanischen Workaround mit Nummer vor Straßenname hat das super funktioniert. Das war wirklich kein Problem. Das war wirklich by Design und hat gepasst. Ja. Aber es ist jetzt, finde ich, einen Schritt intuitiver und einfacher für Leute, die das einfach nicht wissen. Gut, andere Software-Releases. iPadOS 17. Für mich hat sich da nicht so unglaublich viel getan. Es fühlt sich an wie der nächste Schritt sozusagen von iPadOS einfach synchron und im Schritt zusammen mit iOS 17. Gibt es für euch irgendwas Besonderes, was euch da aufgefallen ist?
Ich glaube, am iPad Mini, das ich verwende, sind es relativ wenig Features, weil einiges davon für die größeren iPads war. Deswegen fällt mir da eigentlich auch wenig auf.
Stage Manager ist ein bisschen besser geworden, dass du wirklich die App-Größen nochmal flexibler ändern kannst. Und ja, damit für mich um einiges sinnvoller nochmal geworden.
Hat jemand von euch Homescreen-Widgets?
Am iPad?
Generell.
Also am iPhone ja und auf macOS Sonoma auch ja.
Das war so ziemlich die stärkste Neuerung, die ich auch wirklich angenommen habe.
Also am iPhone habe ich ein Wetter.
Ja, am iPhone habe ich einige. iPad Mini habe ich jetzt, glaube ich, letztens mein erstes hinzugefügt, aber das ist am kleinen Bildschirm wahrscheinlich auch weniger reizvoll als bei den größeren iPads.
Ja, wir sitzen im selben Boot. Ich bin auch ein iPad Mini oder so.
Was mir zum Beispiel noch fehlt, ist der Outlook-Kalender. Den gibt es leider nicht.
Du meinst Outlook als App oder was?
Na, als Widget.
Na, aber wenn du es hinzufügst ins System iOS-Kalender, dann kannst du das Kalender-Widget nehmen.
Ja, aber wer macht denn das?
Ich. Ganz einfach. Ich.
Also ich muss sagen, ich habe das schon gern getrennt. Also privat natürlich alles iCloud, aber firmenmäßig habe ich das schon gern getrennt.
Gesprochen wie ein wahrer Angestellter. Für mich gibt es die Trennung halt nicht wirklich. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es geht vielen so.
Na, Widgets, bleiben wir bei Widgets, machen wir das vielleicht ein bisschen systemübergreifend. macOS Sonoma, ich erwähne es gleich dazu, natürlich für den Mac auch da, finde ich einige coole Erneuerungen. Also, wie du richtig sagst, die Widgets. Ich habe auf macOS Sonoma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Widgets aktiv. Und ich liebe sie. Also, ich finde das extrem praktisch und verwende das wirklich viel. Das war ein großer Schritt. Und wie nahtlos das hinzufügbar ist. Also, das heißt, du hast ja nicht jede dieser Apps auch installiert am Mac. Manche meiner Widgets kommen von der iOS-App vom iPhone gefüttert. Und ich kann sie auf Sonoma einfach lückenlos installieren und einrichten. Also ist einfach da. Und das funktioniert ganz toll. Also die Widgets auf Sonoma sind super. Genauso wie ich verliebt bin in diese Video-Hintergrundbilder, die Login-Screen sozusagen dann pausieren und stehen bleiben, wenn du dich einloggst. Finde ich echt cool.
Die vergesse ich tatsächlich jedes Mal, bis ich dann den Laptop aufmache und sie sehe und mir denke, ah, nett.
Es ist schon schön.
Hat jemand gewechselt?
Ja, ich habe ein paar probiert. Die brauchen enorm lang zum Runterladen. Das ist wirklich lästig. Aber ich bin jetzt immer wieder zurück zum Ursprung hingekommen, wenn mir am besten gefällt.
Man sieht irgendwie nur den Standard. Egal, wo man schaut.
Ja, die meisten Leute ändern es nicht. Das stimmt.
Ich bin da irgendwie zu picky, aber ich finde, die schauen teilweise, wenn sie dann pausiert sind, von der Auflösung nicht wirklich gut aus.
Also ich habe gewechselt, glaube ich. Ich hab Iceland Coast, das ist, glaube ich, nicht der Default, den habe ich aber sehr gerne.
Ja, ich finde sie unglaublich schön. Ich finde das so gelungen als netten kleinen Touch. Ich weiß, es ist total unwichtig und wirklich total egal, aber es ist richtig gut, finde ich.
Was du gesagt hast von wegen Größe zum Downloaden, finde ich, ist auch etwas hinderlich dabei, sehr viele auszuprobieren. Ich habe jetzt gerade das Fenster offen. Es gibt 61 Landschaftsvarianten und die alle durchzuprobieren, ist, glaube ich, allein aufgrund der Wartezeit, wie lange es dauert, um sie mal schon runterzuladen.
Aber das ist jetzt lustig, mein Apple hat es endlich einmal geschafft, eine wirkliche Selektion rauszubringen.
Es ist sehr umfangreich, ja.
Es ist und unglaublich umfangreich.
Anhand von Titel und Vorschau erkennt man eh schon ganz gut, was man ausprobieren kann. Einiges davon ist, glaube ich, auch vom Apple TV übernommen. Also manche erkenne ich jetzt gerade vom Apple TV Screensaver.
Ja, klar.
Und auch da habe ich so meine Favoriten. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal wechseln.
Na, also ich sage dir ganz ehrlich, also ich bin wirklich überrascht in wie umfangreich die Selektion ist, wie hochauflösend und schön sie das wirklich gemacht haben und wie nahtlos die Integration ist in das Ganze. Also, dass der Login-Schirm bewegt und dann loggst du ein, vorzugsweise mit Touch-ID schön schnell und es bleibt nicht abrupt stehen oder so, sondern wie es so langsam stehen bleibt. Also, ich glaube, dass hier schon relativ verhältnismäßig viel reingeflossen ist. Und es schaut toll aus.
Worüber ich mich wie erwartet sehr freue, ist die Möglichkeit, Webseiten zum Dock hinzuzufügen. Das nutze ich tatsächlich auch mehr, als ich dachte. Also ich habe ursprünglich nur gedacht, ich füge YouTube hinzu, habe aber mittlerweile schon einige andere Dinge auch gefunden, die ich jetzt einfach regelmäßig verwende und
ja,
auf die Art und Weise jetzt nutze.
In der Arbeit auch echt super. Also ich muss sagen, gerade so Sachen wie Google Kalender oder Jira ist echt mega, die als Web-Apps jetzt im Dock zu haben, weil ich einfach jemand bin, der sehr gerne hin und her switcht und das nicht nur im Tablet, sondern wirklich auch als
ja, Dock, du kannst mit Command-Type Applikationen switchen quasi. Und für mich ist immer dieses alte Problem, ich habe ganz viele Fenster offen und ich bin unglaublich schnell mit Tastenkürzeln mit Command-W Fenster schließen. Und wenn ich glaube, ich habe das letzte Fenster erreicht, dann mache ich automatisch Command-Q. Ganz, ganz, ganz Muscle Memory. Und ich habe sehr oft mir dann schon Fenster zugemacht, die in einem anderen Fenster offen waren oder von einem anderen Space quasi offen waren, wo ich mich dann richtig geärgert habe, dass ich das zugemacht habe. Und jetzt sind sie dadurch, dass sie quasi eine eigene App sind, nicht von Command-Q betroffen. Und das ist ja richtig cool. Das ist echt gut gelöst. Also Sonoma für mich ist ein Riesen-Update, ein positives. Ich genieße es unglaublich.
Also ich muss sagen, mit Safari, ich bin nach wie vor nicht warm geworden. Also es hat mich nicht bewogen, von Chrome umzusteigen.
Ich habe, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert, ob Chrome jetzt auf Apple Silicon erträglicher ist. Vielleicht sollte ich das mal. Aber jetzt gibt es einen Grund weniger, um umzusteigen, nachdem ich jetzt YouTube als eigene schöne App habe.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich war ehrlich gesagt nie ein Chrome-Fan. Also ganz viel früher, wirklich so 20 Jahre her oder so, war ich ein Firefox-User. Aber mit dem Wechsel auf Apple war das dann alles weg. Safari war das Einzige. Ja, und sonst noch gab es zwei Rand-OS-Releases, WatchOS 10 und tvOS 17. Ich fange mit tvOS an. Auch hier von meiner Seite aus relativ wenig große Neuerungen. Ich habe weder FaceTime genutzt mit sozusagen iPhone dazu, noch sonst irgendwas von den neu angepriesenen Funktionen. Apple TV ist für mich persönlich einfach ein Gerät, das da ist und tut, was es tun soll, aber die ganzen extra Features, ich nutze sie ehrlich gesagt nicht. Also wie es bei euch ausschaut.
Ich finde dieses neue Overlay-Menü Control Center-artig ganz nett, aber ist jetzt auch nichts, was ich wahnsinnig oft nutze.
Ja, und dann gibt es noch WatchOS 10. Da hat sich ein bisschen was in der Bedienung geändert. Und während ich, glaube ich, die ersten 2 Stunden unglaublich geflucht habe, habe ich es mittlerweile echt lieben gelernt. Also das Swipen von unten nach oben, dass man alle Widget-Themen sieht, die gerade offen sind oder die gerade relevant sind, sagen wir es so, finde ich eigentlich echt praktisch.
Mich macht es immer noch wahnsinnig, dass alle Buttonbelegungen geändert wurden. Ich erwische mich immer noch, dass ich falsch drücke oder wenn ich multitasken will, dass ich nicht weiß, wo ich drücken soll. Also ja, ich bin noch nicht ganz happy. Es wurde jetzt mittlerweile so oft hin und her gewechselt, dass ich jetzt nicht mehr intuitiv weiß, was welcher Button macht. Und gleichzeitig, ich weiß, es kommt jetzt zurück oder ist die Woche mit dem Update jetzt sogar schon zurückgekommen, das Swipen zwischen den Uhrenblättern.
Ja, das geht.
Das fand ich extrem nervig, dass das nicht ging.
Das habe ich auch sehr vermisst nach dem Umstieg.
Das stimmt. Das war ein
echtes. Das habe ich doch regelmäßig gemacht, einfach mal hin und her wechseln und das war sehr viel umständlicher. Was ich aber nett finde, ist, was glaube ich auch neu ist, mit dem, weiß gar nicht, was hat der Button, der nicht der Action-Button ist auf der normalen Watch von einem offiziellen Namen.
Der Button.
Der Button, genau. Da ist Control Center, das ist eine der Änderungen, ich glaube, es ist eine Änderung, ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die ich, glaube ich, am meisten nutze, einfach um den Sleep-Modus zu aktivieren am Abend. Das war bisher, finde ich, umständlicher und geht jetzt deutlich angenehmer.
Naja, bisher war Swipe von unten.
Was ich umständlicher fand, ja. Richtig.
Ja, ich will oft noch ins Control Center und swipe von unten auf der Uhr, aber Schritt für Schritt mag ich diese Widget-Ansicht mehr und mehr. Also es ist tatsächlich etwas, was ich echt gut finde und gelungen finde. Und ich finde es auch unglaublich schnell. Also das ist das erste Mal, dass ich eine Vorjahreswatch verwende sozusagen. Aber ich habe Angst gehabt, dass es eigentlich viel langsamer wäre mit der aktuellen Software. Und das ist es nicht. Es ist schnell und es ist echt gut. Also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden dieses Jahr mit dem WatchOS Update.
Ja, es war erstaunlich viel Umstellung im ersten Moment, auch weil ich mich nicht mehr erinnert habe, was sich jetzt alles benutzertechnisch ändert, als ich das Update gemacht habe. Aber mittlerweile komme ich mit den Änderungen ganz gut zurecht und finde sie eigentlich auch wirklich ein Upgrade.
Dann gab es 2023 eigentlich nur noch eine Release-Welle im November, wo, wie anfangs schon angekündigt, die MacBook Pros 14 und 16 Zoll nach nur 10 Monaten aktualisiert wurden und mit M3, M3 Pro und M3 Max Chip ausgestattet wurden. Und, wie unser Alex schon gesagt hat, richtig mit einer neuen Farbe. Die Geräte sind sonst optisch, wie gesagt, gleich. Ich glaube, es sind tolle Geräte. Also wir haben jetzt einige ausgeliefert und das Feedback ist toll. Und zwar wirklich toll. Das 14 Zoll mit dem reinen M3 Prozessor löst ja das 13 Zoll MacBook Pro ab, das es immer noch gab in dem ganz alten Design mit Touchbar. Das heißt, es ist damit offiziell auch die letzte Touchbar tot. In meinen Augen nicht schlecht. Ja, was Gutes. Ja, habt ihr Kontakt mit den Geräten schon gehabt?
Quasi mit meinem M2. Äußerlich wenig Änderung. und innerlich zum Glück auch, aber sonst noch keine. Ich habe auch, die schwarze Variante tatsächlich noch gar nicht live gesehen.
Also ich hatte schon zwei schwarze in der Hand und habe dann gleich Fingerabdrücke drauf hinterlassen, aber es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. So von der Leistung her, ich kann nicht wirklich was dazu sagen, weil man muss es auch ausreizen. Also jetzt wirklich einen massiven Unterschied im Alltag merke ich nicht zwischen einem M2 und einem M3 MacBook Pro.
Ja, ich glaube nach dem ersten Sprung auf M1 und dann vielleicht noch M2 wird das jetzt auch wieder abnehmen und eigentlich eher auch irgendwo ein gutes Zeichen.
Also es ist, glaube ich, kein Grund, jetzt sein M2 nicht mehr zu mögen und abzugraden. Das hält schon noch ein paar Jährchen.
Außer man möchte von Space Gray zu Space Black, das verstehe ich natürlich schon.
Führe mich nicht in Versuchung.
immer gerne. Gleichzeitig wurde auch ein neuer iMac vorgestellt und das war etwas, was in meinen Augen tatsächlich mehr als überfällig war. iMac hatte keine M2-Variante, das heißt, da ging der Sprung von M1 zu M3. Es hat sich sonst auf den Geräten eigentlich nichts verändert. Das heißt, auch die Peripherie ist gleich, die Farben sind gleich, also es ist alles gleich geblieben, es ist nur der Wechsel von M1 auf M3. Trotzdem sage ich, ich finde es wichtig, dass Apple die iMac-Linie halbwegs aktuell hält und am Leben hält. Es ist eines von Apples klassischsten Schlüsselprodukten in meinen Augen und darf echt nicht zu kurz kommen. Wir verkaufen ganz, ganz viele davon, weil das natürlich die standgerechte erste Wahl für Arztpraxen ist. Und die Geräte sind richtig, richtig gut.
Ich glaube, sie sind im Vergleich zu den MacBooks wahrscheinlich auch meistens noch länger in Verwendung, werden noch seltener ausgetauscht, weil sie einfach sehr lang halten und nachdem man sie nicht mobil herumträgt, wahrscheinlich auch weniger Abnutzungserscheinungen haben, auch was das Äußerliche angeht. Auch daher finde ich es sehr gut, dass sie aktuell gehalten werden, weil man doch wahrscheinlich in vielen Fällen 6-7 Jahre, wenn nicht vielleicht sogar noch länger, sie in Verwendung sind und da hilft es dann in der langen Strecke auch, wenn sie neuere Prozessoren haben.
Ja, das sehe ich genauso. Also das ist ein wichtiger Sprung gewesen, es hat uns auch gleichzeitig gezeigt, dass Apple die Linie immer noch ernst nimmt. Hätte es mich gestört, eine M3 Pro Sonderkonfigurationsvariante zu sehen? Nein, wäre eigentlich echt okay gewesen. Aber alles in allem ist es auch okay mit den Base M3 Prozessoren drinnen. Das letzte Produkt, das dieses Jahr aktualisiert oder hinzugefügt wurde, ist ein neuer Pencil. Und zwar ein einfacher Pencil auf USB-C-Basis. Der ersetzt nicht, aber ich sage jetzt einmal, bietet eine Alternative für das iPad 10. Generation, das bis jetzt mit einem Pencil 1. Generation mit Lightning verwendet wurde, wo man dann noch einen Lightning auf USB-C-Adapter zwischen dem Pencil ans iPad anstecken musste. Wow, das war ein riesiger Kritikpunkt damals, auch in der Folge, die wir damals gemacht haben. Jetzt kann man den USB-C-Pencil einfach unten anstecken und verwenden. Er ist aber auch kompatibel mit allen anderen USB-C-iPads. Das heißt, von iPad Mini bis iPad Pro 12,9 Zoll, also die, wo auch ein Pencil 2. Generation gehen würde. Er ist aber funktionell ein bisschen weniger ausgestattet. Das heißt, er hat kein magnetisches Laden, er hat weniger Druckpunkte und so weiter. Das heißt, ein einfacherer Pencil sozusagen. Das heißt, er ist zwar neu, aber nicht besser als der Pencil 2.
Jetzt fällt mir, glaube ich, ein, welches Produkt das erste sein könnte, wenn ich einen hätte, bei dem ich das Reverse Charging vom iPhone verwenden könnte. Weil wenn er nicht magnetisch lädt, glaube ich, wäre er bei mir sehr oft leer. Und da wäre es wahrscheinlich tatsächlich praktisch.
Das verstehe ich, ja. Bei mir ist es das iPad Mini an sich, das dauernd leer ist, weil ich es so selten verwende. Muss ich zugeben. Ich verwende es gerade mal für Unterschriften von Kunden auf Formularen und so weiter. Das war's.
Bei mir war tatsächlich der Pencil, den ich schon hatte vom iPad Pro, einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich mich dann auch fürs Mini entschieden habe und nicht für die größere Variante, weil ich das einfach so bequem fand, auch wenn ich den Pencil sehr selten verwende, muss ich zugeben. Mhm. Insofern finde ich diese Variante, zumindest, dass man sie magnetisch anbringen kann, auch ein Vorteil. Und hätte es den damals schon gegeben, hätte es vielleicht tatsächlich einen Unterschied gemacht, wofür ich mich entscheide. Wahrscheinlich nicht, aber das hat mich damals schon sehr gestört.
Mhm, das stimmt, ja. Das verstehe ich. Als nächsten Abschnitt habe ich noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich würde gern durchgehen, was uns allen gefehlt hat letztes Jahr. Das heißt, auf der Apple-Seite, was hätte Apple noch machen sollen oder können? Und ich mache hier gerne den Anfang. Es gibt für mich ein Produkt, oder nein, es sind nicht ganz, sind drei Produkte, wo Apple dringend hätte was machen sollen, und zwar das Magic Keyboard, die Magic Mouse und das Magic Trackpad hätte ich unglaublich gerne auch auf USB-C gesehen. Das sind meine einzigen Lightning-Geräte, die ich noch verwende, und ich würde mich echt freuen, die zu aktualisieren. Gleichzeitig hätte es mich unglaublich gefreut, wenn alle Macs als Einstiegsvariante 16 GB RAM haben und nicht mehr mit 8 herumrennen. Ich weiß, wir sind noch nicht dort und es wird noch eine Weile dauern, aber das hätte ich auch unglaublich gerne eigentlich letztes Jahr schon gesehen, dass die Entry-Level einfach 16 GB RAM sind. Aber ja, das sind meine Kritikpunkte am letzten Jahr.
Bei den 16 GB gebe ich dir völlig recht. Ich hoffe, es ist nicht mehr so weit weg, wie du jetzt gemeint hast. Ich hoffe, dass dieses Jahr vielleicht das Jahr ist, in dem die 16 GB der Standard werden. Was mir sonst ein bisschen gefehlt hat, wäre vielleicht ein neues iPad in der Basisvariante. Ich hoffe, also ich spiele schon lange mit dem Gedanken, dass ich wieder auch in der Größe, so in dieser 10 Zoll Größe ein iPad gern hätte. Ich habe da noch ein sehr altes iPad, boah, ich glaube, es ist fünfte Generation, das bei mir diese Größe ein bisschen abdeckt, so zum Surfen, weil ich sie doch ganz bequem finde. Und da gab es die 10. Generation, die mir preislich einfach für den Einsatzzweck, den ich habe, ein bisschen zu hoch war, weil es wirklich rein zum Surfen ist. Die günstige Variante noch den alten Pencil verwendet, noch Touch-ID hat am Home-Button. Also da hätte ich gern so einen Brückenschlag von einem günstigeren iPad, das aber schon die moderneren Features hat, wie das neue Design mit den flachen Seiten, mit einem neuen Pencil, mit Touch-ID im Home-Button auf der Seite, also nicht mit dem Home-Button, sondern im Power-Button, oder Face-ID, irgendwas in die Richtung. Das ist mir ein bisschen abgegangen. Es gab letztes Jahr sehr wenig Änderungen im iPad-Bereich, nämlich, ich glaube, gar kein neues Modell. Und bin gespannt. Ich hoffe, es gibt da so am unteren Ende der Skala heuer ein paar Neuigkeiten.
Ja, verstehe ich. Ja, macht absolut Sinn.
Also ich muss sagen, mich stört das mit den Lightning-Anschlüssen nicht so wirklich, aber eine neue Magic Mouse, glaube ich, wäre mittlerweile schon mal angebracht.
Was ist deine Kritik an der Magic Mouse? Das frage ich immer alle Leute, die sie nicht mögen, weil ich verwende sie unglaublich gern.
Also mir ist sie, seit es sie gibt, und ich hatte die Batterievariante, ich hatte die Nachfolgevariante, mir ist sie zu flach und auch irgendwie von der Touch-Eingabe her zu unpräzise. Also wenn sich da entgegen was tun würde, würde ich mich sehr freuen.
Lustig, weil das die Maus ist, die ich am absolut meisten liebe. Ich weiß,
die aber findest du sie perfekt?
Nein, weit weg davon. Also ergonomisch gesehen ist sie schlecht. Da gebe ich dir recht. Ja? Was ich unglaublich mag an dieser Maus, ist die Zwei-Finger-Geste zwischen Spaces zu wechseln. Das, was du am Trackpad mit vier Fingern machen würdest. Ich bin wirklich langsam und unproduktiv mit anderen Mäusen. Da bin ich dann lieber am Trackpad direkt. Aber mit der Magic Mouse bin ich wirklich noch einmal schneller, genauer und besser. Und das liegt natürlich daran, dass ich sie seit 18 Jahren, so wie du, verwende, mit Batterievariante etc. auch. Und was andere Leute immer kritisieren, ich habe es bei dir extra nicht, also extra zugehört, du hast es nicht erwähnt, dass mit dem Verkehrtladen, dass es quasi nicht verwendbar ist, während sie angesteckt wird. Das ist für mich so ein No-Issue, weil ich lade die Maus alle was 3 Monate auf. Und wenn ich aus dem Büro heimgehe und er meldet, hey, 20%, dann stecke ich es einmal an und am nächsten Tag im Büro ist es wieder voll.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei vielen Leuten genau dann leer ist, wenn sie wirklich brauchen. Also das kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
Ja, ich nicht.
Was auch zum Beispiel ein genereller Kritikpunkt ist, ist die geringe Abtastrate. Da habe ich nicht so das Problem, aber wenn man es einmal bemerkt hat, dann fällt es einem schon immer auf.
Ich glaube, da bin ich einfach zu angepasst an diese Maus. Für mich fühlen sich andere falsch an. Das ist sicherlich eine Gewöhnungssache. Aber ja, ich meine, ein Upgrade in dem Bereich, ich würde es auch begrüßen, aber wie gesagt, primär wegen USB-C. Das Trackpad finde ich eigentlich perfekt, das Magic Trackpad. Also wieder bis auf USB-C, bin sehr zufrieden damit. Und auch die Tastaturen, also die Magic Keyboards, ich verwende ein numerisches Magic Keyboard mit Touch-ID. Ich liebe dieses Ding. Das ist echt ein gutes Keyboard.
Ich meine, wenn die Zukunft die Vision Pro ist, dann brauchen wir keine Eingabegeräte mehr.
Was mir bei USB-C und Lightning auch noch einfällt, AirPods Max fand ich auch eigentlich überraschend, dass es noch kein Update gab. bin gespannt, ob da vielleicht was kommt, weil sie mich doch immer noch reizen, aber mittlerweile sitze ich schon so ein bisschen auf Nadeln und bin gespannt, wann es da ein Update gibt und wie das dann aussieht.
Ich dachte ja, sie verkaufen sich gut, aber nachdem wir letztens dann darüber geredet haben, wie viele gute Kopien es gibt da draußen, bin ich mir seitdem, wenn ich hier in der freien Wildbahn sehe, nicht mehr sicher, ob die echt sind oder nicht und deswegen ist Apple überhaupt wert, ist da was zu ändern oder das sich so gering verkauft vergleichsweise.
Na, sie müssen was ändern und sie werden was ändern, glaube ich. Aber es ist weit, weit weg von hoher Priorität. Ich glaube, sie verkaufen mehr Magic Mäuse, Magic Trackpads und Magic Keyboards als AirPods Max. Wo natürlich noch Handlungsbedarf ist, ist AirPods dritte Generation. Also wenn sie da eine vierte Generation rausbringen, die wird es natürlich mit USB-C geben und das steht dieses Jahr sicherlich an.
Nachdem wir jetzt schon all die Details hatten, springe ich gleich zum ganz großen Thema und sage, ich würde einfach die Vision Pro in Europa gerne mal sehen. Ich glaube, das wäre so der große Wunsch. Alle anderen Sachen sind eigentlich erfüllt, sind eigentlich wirklich alles kleine Details. Mhm. Ich glaube, HomePod könnte auch spannend werden, was sich da eben tun wird mit all den Gerüchten in Richtung Display wandert rein. Auch das Zusammenwachsen von Apple TV und HomePod. Apple TV hat sich eigentlich im letzten Jahr auch gar nichts getan. Ja, also ich glaube, wird ein spannendes Jahr werden und dann hoffentlich können wir an der Zukunft dann hier in Europa auch bald teilhaben.
Ja, bei der Vision Pro bin ich auch sehr gespannt. Also da, ich muss gestehen, also Vision Pro interessiert mich, reizt mich sehr, aber ich bin sicherlich mehr interessiert an der nächsten Generation. Also an der leistbaren, ausgereifteren. Aber es ist spannend, ja.
Es wird spannend, ob die nächste Generation in einem Abstand kommt wie MacBook Pros zuletzt oder AirPods Max.
Ja, genau. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das wird sehr viel angeben, sozusagen von der Erwartungshaltung für die Zukunft. Ich meine, ich sage ganz ehrlich, also Leute, die teure Displays kaufen fürs Büro, ich meine, das kannst du damit ersetzen. Und das ist nicht viel teurer oder sowas in der Art. Also der Preis ist in meinen Augen überhaupt kein Blocker für das, was es bietet. Wenn die Usability in der Produktivität wirklich so ist, dass du ein riesiges Display nutzen kannst, dann ist das unglaublich.
Ich bin mir auch sicher, dass eine Non-Pro-Version kommen wird.
Das meine ich, ja. Das glaube ich auch. Also die nächste ausgereifte, günstigere Version, auf die bin ich schon sehr gespannt. Allein als Kinoersatz. Also ich bin ein MetaQuest 2-User. User ist ein bedeutend zu stark gewähltes Wort. Also ich verwende sie zweimal im Jahr. Wenn ich sie aber verwende, spiele ich nicht drauf oder sonst was, sondern ich schaue einen Film drauf an, oder so, ob ich im Kino liegen würde. Ich glaube, dass das Konsumieren von Medien sicherlich der größte Aspekt ist von so etwas. Und ich finde Apples Einstieg in die Produktivitätswelt, sozusagen den Mac zu koppeln und die Fenster gleich zu nutzen, finde ich unglaublich spannend. Und das wird man sehen, wie das wirklich nutzbar ist und wie das für die meisten interessant ist.
Spannend wird, ob man wirklich einen ganzen Arbeitstag damit verbringen kann oder ob es dann irgendwann drückt oder wie das mit der Stromversorgung sein
wird. Ja, stimmt. Ja, so ein full Workday sozusagen damit zu machen, wo eckt man an? Wie du richtig sagst, Komfort, Akkulaufzeit, soziale Interaktionen. Ich meine, das ist ja für viele dann auch ein Thema. Also das wird sich zeigen, das wird sehr spannend, ja. Da gebe ich dir recht.
Man kann es ja auch nur eine begrenzte Zeit im Apple Store testen. Also so wirklich Erfahrungswerte gibt es ja auch.
So 30 Minuten Slots, glaube ich, oder so ist es.
Ich glaube, es ist aber auch etwas, das man tatsächlich erst erleben kann, wenn man es dann mit den persönlichen Inhalten verwendet. Das fand ich auch schon beim iPad zum Beispiel häufig so, wenn man es irgendwo ausprobiert und nicht die eigenen Inhalte wie Fotos drauf hat, die eigenen Apps, die man gerne verwendet. Man kann vieles ausprobieren, aber es ist ein ganz anderes Erlebnis als dann wirklich mit einem persönlichen Gerät.
Ja, das stimmt sicherlich, ja. Aber ich meine, das gilt ja für die meisten Geräte natürlich, aber wir sind halt Produktklassen wie iPhones viel mehr gewohnt, wo wir da wissen, was es heißt, mit unseren eigenen Inhalten, wie es dann wäre, sozusagen. Ja. Für so neue Produktklassen ist das natürlich ganz spannend. Abschließend würde ich gern von jedem noch eine Schulnotenbewertung fürs letzte Apple-Jahr sozusagen an Apple. Das heißt, wenn ihr durchgeht für euch, wie toll war dieses Apple-Jahr einerseits für euch und andererseits allgemein als Apple, mit allem, was vorgestellt wurde, mit allem, was angekündigt wurde, alles zusammenfließen lassen in eine Note. Und ich fange gerne wieder an. Letztes Jahr in meinen Augen ist ein guter Zweier für Apple.
Also ich würde Apple auch einen guten Zweier geben und mein Favorite ist natürlich das MacBook Air 15 Zoll.
Sehe ich genauso. Also das war auch ein treibender Grund für den guten Zweier bei mir. Sonst wäre ich eher auf einem Dreier gelandet, aber das MacBook Air 15 Zoll hebt das Ganze wirklich an. Das ist ein unglaublich, unglaublich tolles Gerät.
Vor allem, es gibt ja auch noch Luft nach oben, deswegen möchte ich keinen Einser vergeben.
Ich war zwischen 1 und 2, also ich bin ebenfalls bei einem guten Zweier. Es waren einige sehr gute Geräte dabei. Auch die Ankündigung von Vision Pro, glaube ich, ein sehr großer Punkt. USB-C-Umstellung, sage ich jetzt nicht nur persönlich, finde ich gut. Aber es haben dann doch so ein paar Dinge gefehlt, die glaube ich, einen 1 ausgemacht hätten. Also beim iPad hat sich an den Produkten eigentlich gar nichts getan. Auch sonst, wie der Clemens auch schon erwähnt hat, zum Beispiel Apple TV, keine wirklichen Neuerungen, auch HomePod sehr wenig. Ich glaube, da gibt es noch ein paar offene Punkte, die da so einen Einser dann vielleicht verdient hätten. Aber ich finde es eigentlich ein durchwegs positives Jahr und sehr viel beeindruckende neue Geräte auch.
Dann mache ich den Abschluss. Und gib mal die Vorschusslorbeeren und sage, ich glaube, mit der Vision Pro könnten wir wirklich sehen, wo es hingeht. Ich finde, man hat auch beim iPhone mit Titan gesehen, dass da endlich irgendwie auch mal Bewegung in eine neue Richtung kommt. Hat sonst einiges gefehlt, das heißt, es ist ein bisschen ein wackelnder Einser. Aber für mich zeigt es trotzdem, dass da weiterhin Innovationskraft da ist und ja, wie gesagt, bin schon sehr gespannt, was wir da jetzt in den nächsten paar Jahren sehen werden, weil all die Jahre, die jetzt im Hintergrund leise entwickelt wurde, sieht man jetzt endlich, dass diese Dinge halt wirklich ans Licht der Welt kommen.
Ja, total. Also ich glaube, wir teilen die Meinung eh grob alle. Es ist eine wirklich spannende Richtung. Apple hat echt coole Schritte gesetzt letztes Jahr. Auch softwaremäßig, sie sind auf einem wirklich guten Niveau. Es gibt sehr wenig zu kritisieren im Moment. Es geht alles in eine tolle Richtung. Also wir sind sehr gespannt, alle, glaube ich, hier zuzuschauen, was jetzt dieses Jahr alles kommt. Danke euch für eure Zeit. Danke für alle Zuhörer. Wir sind ab jetzt monatlich wieder da. Das ist fix. Diese Folge bezeichnen wir auch als Jänner-Folge. Das heißt, es wird eine Februar-Folge geben. Und wie bereits angekündigt, mit wechselnden Moderatoren, ich werde der Fixpunkt bleiben. Und je nachdem, wer Zeit hat, wird mit dabei sein. Danke euch und bis nächsten Monat.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.